Willkommen zum E-Com Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status quo durchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann.
7 Learnings aus der Offline-Welt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier im E-Com Secrets Podcast. Und auf diese Episode habe ich mich besonders gefreut, denn ich habe heute einen lieben Gast mit am Start, den Matteo Suda. Wir haben uns kennengelernt auf einer Mastermind dieses Jahr auf Ibiza. Und wir haben ein ganz spannendes Thema mitgebracht, wie es der Titel schon verraten hat, 7 Learnings aus der Offline-Welt. Bevor wir da jetzt komplett reinstarten, Matteo, erstmal herzlich willkommen. Wie geht's denn dir heute?
Ja, wunderschönen guten Tag. Mir geht's gut und ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank, Daniel, dass du mich hier eingeladen hast in den Podcast.
Sehr, sehr gerne. Mich freut's, dass du hier bist. Ich starte diesen Podcast oder diese Episoden ganz gerne so mit dieser typischen Heldengeschichte. Du hast mir ja im Vorgespräch schon so ein bisschen einen Rundown gegeben. Was waren so dein Werdegang? Du hast mir erzählt von der Weltreise, wo du davor deinen Job gekündigt hast, bist an den Punkt gekommen, wo du quasi auf Zero warst, wo du so einen Neustart gemacht hast. Mhm. Heute bist du Dozent, du hast ein Buch geschrieben, bist Unternehmer, mittlerweile schon seit 6 Jahren selbstständig. Und was ich persönlich super spannend finde, ist, du bringst eigentlich so die Learnings aus der Offline-Welt in die Online-Welt. Und darum machen wir heute auch eine Podcast-Episode. Aber vielleicht kannst du so nochmal mit deinen Worten uns ein Bild malen. Wie war so deine Geschichte bis heute?
Jo, die Geschichte. Also, wenn ich jetzt mal die Geschichte so rückblickend betrachte, ich möchte euch ja nicht 2 Stunden erzählen, was alles passiert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Deswegen versuche ich mal, das relativ kurz zu halten, um mal die Bullet Points, stichpunktartig, die wichtigsten Highlights der letzten 8 Jahre mal hervorzuheben. Also, ich mach's mal in einem kurzen Abriss. Ich habe damals 2013 gekündigt. Ich war bei einem großen Versandhaus tätig, dort in der Position, es war so eine Schnittstelle zwischen Online- und Offline-Welt. Es nannte sich die Werbemittelkoordination. Ich habe die Printwerbemittel betreut und habe mich natürlich abstimmen müssen mit der Online-Welt, mit E-Commerce, auch mit der Social-Media-Abteilung, wie wir das Ganze miteinander am besten kombinieren können. Ja, Printwerbemittel, Online-Welt, Online-Shop, Social-Media, damit das alles einheitlich, wie aus einem Guss dann auch wirkt. Das war schon so eine Verbindung, die ich auch heute noch mache. Also das ganze Thema Omni-Channel, Cross-Channel-Marketing ist auch das, was mich heute noch begleitet. Und das war damals 2012, 2013 der Fall. Dann habe ich irgendwann gesagt, naja, ich würde gern eine Weltreise machen. Habe dann gekündigt und war dann überall unterwegs auf der Welt. Naja, nicht überall, aber sehr viele Länder bereist. Und habe dort in verschiedenen Ländern so Hilfsprojekte unterstützt und habe da die sozialen Medien genutzt, um die Hilfsprojekte zu unterstützen. Also es war jetzt nicht nur ein Rumgetingel auf der Welt, sondern ich habe an vielen Orten habe ich dann Spendengelder gesammelt über die sozialen Medien, um das Projekt vor Ort zu unterstützen. Auf Haiti, Costa Rica, Panama, es waren verschiedene Ernährungsprojekte, Schulbauprojekte und so weiter. Und habe da die Power von Social Media kennengelernt und auch lieben gelernt, wo ich gesagt habe, ich möchte Social Media, irgendwas mit Social Media dann im Nachgang auch machen nach der Weltreise und mich selbstständig machen in der digitalen Welt. Das war so der Gedanke. Also Social Media könnte ich gut nutzen und eine Selbstständigkeit in der digitalen Welt. Dann gab es einen kurzen Schlenker so Richtung Business-Idee, Online-Dating-Plattform. Das wurde dann irgendwann nix. Wir haben schon echt ein tolles Konzept gehabt, aber das war im Endeffekt, ist es im Sande verlaufen. Und das ist auch eine lange Geschichte, aber lassen wir mal an der Stelle. Und ich habe aber das ganze Wissen genutzt, um als Berater tätig zu werden. Also ich habe dann Social Media, Digitalwissen und gehabt zu dem Zeitpunkt, habe gesagt, okay, wie kann ich das am besten in eine Selbstständigkeit packen? Am besten mit Consulting, Beratung, Social Media Management übernehmen für andere Unternehmen und so weiter. So was viele auch heute noch machen, wenn sie jetzt starten. Und habe das in Teilzeit damals angefangen, also Teilzeitjob gehabt nebenher und das dann auch mit der Selbstständigkeit begonnen, weil ich musste ja praktisch denken, ich kam von der Weltreise zurück mit 0 Euro, nix, nada, blanco, alles leer, Taschen leer, also muss man die wieder ein bisschen füllen und deswegen sicherer Job nebenher und die Selbstständigkeit parallel aufgebaut. Das ging dann auch relativ schnell, gut mit der Selbstständigkeit, sodass ich dann Ende 2015 kündigen konnte, 2016 mit der Selbstständigkeit komplett gestartet bin. Ja, und seitdem auch nicht aufgehört habe. Ich habe dann über die Jahre hinweg Mitarbeiter eingestellt. Ich habe einen Job bekommen und einen Auftrag bekommen, an der Akademie zu unterrichten. Unterrichte, bis es das Thema dort und habe dort unterrichtet, jahrelang jetzt Social Media Marketing und E-Commerce auch als Unterrichtsfach. Habe Studenten viel beigebracht in den letzten Jahren, vielen Unternehmen viel beigebracht im Thema Social Media Marketing, viele Workshops gemacht, Seminare gemacht, Webinare gemacht. Ja, und das ist das, was ich bis heute noch mache. Letztes Jahr habe ich dann das Buch geschrieben, Social Media für den stationären Handel. Ich werde gleich noch darauf zurückkommen, warum der stationäre Handel. Und meine Mitarbeiter, die ich eingebunden habe, immer stärker, die haben dann irgendwann das Thema Webentwicklung weiter forciert und ausgebaut. Das heißt, wir können heute aus einer Hand einmal Webseiten anbieten, Online-Shops, die wir entwickeln für unsere Kunden, plus Social-Media-Strategien. Das mache ich und noch ein anderer Mitarbeiter von mir. Das ist so unsere Kernkompetenz. Und um auf das Buch zurückzukommen, Social Media für den stationären Handel, das ist ja auch jetzt der Übergang zu unserem Thema heute. Ich habe das Buch deswegen geschrieben, weil an der Akademie sehr, sehr viele Studenten später in stationäre Geschäfte danach gehen. Und das hat sich so entwickelt, bedingt durch die Akademie, an der ich unterrichtet habe, dass ich sehr viele Leute aus dem stationären Handel bekommen habe, also sehr viele Kunden in dem Bereich. Und habe immer wieder gemerkt, die sind zwar offline, mega cool unterwegs und die wissen, worauf es ankommt, was die psychologischen Kniffe sind und was gut funktioniert, offline, aber die bringen das nicht online in die Welt. Und dann habe ich irgendwann Social Media für den stationären Handel geschrieben, dort beschrieben, was die Prinzipien von Social Media Marketing sind, wie man das nutzen kann, um die Leute von online in den Laden zu bekommen. Das war so die Kernessenz dessen. Und das bringt uns ja auch heute zu dem Thema, wo wir heute sind. Wie kann ich die Learnings aus der Offline-Welt nutzen, um online mehr Erfolg zu haben? Ja, weil die Learnings sind ja wirklich Jahre, Jahrtausende alt. Und gut, nutzbar und verwendbar. Und das ist so jetzt mal ein bisschen meine Story in Kurzform, was ich mache, was ich gemacht habe und was ich heute mache.
Sehr cool. Dann ich sag mal vielen Dank fürs Teilen von deiner Story. Wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, was könnten wir in dieser Podcast-Episode denn an Value bringen. Und du hast ein sehr, sehr spannendes Topic aufgebracht. Und zwar, du hast runtergebrochen in 7 Learnings oder 7 Topics aus der Offline-Welt. Was da funktioniert, weil die Offline-Welt, die gibt es natürlich schon viel, viel länger als das ganze Thema E-Commerce. E-Commerce ist eher so 20, 25 Jahre alt, sprich noch in den Kinderschuhen, wenn man so will. Und die Offline-Geschäfte, die haben natürlich schon sehr viel rausgefunden, wie man die Leute in den Laden reinbekommt, wie man das Interesse weckt, wie man in Anführungszeichen die Conversion dann macht, also dass man sie zum Kauf bekommt und so weiter, Kundenbindung und alles Mögliche. Und wir haben dann im Vorgespräch drüber gesprochen, das mal runtergebrochen, die einzelnen Topics und dann auch die Analogien festgestellt in der Online-Welt, beziehungsweise du wirst dann auch viel tiefer einsteigen, als was wir vorher schon besprochen haben, was man denn oder wie man denn diese Learnings in einen Online-Shop reinbekommen kann, sodass man nicht bei Null anfängt und ja, mehr Umsatz macht, mehr Verkäufe generiert. Cool, ich würde sagen, Matteo, lass uns gerne sofort direkt reinstarten mit dem ersten Punkt. Du hast vorhin gesagt, Willkommenskultur, erster Touchpoint, vielleicht können wir damit.
Ja, super gerne. Also du hast es auf den Punkt gebracht. E-Commerce ist in den Kinderschuhen, wenn man das Ganze einfach mal betrachtet, auch den ersten Punkt Willkommenskultur. Und das bezieht auf den Handel, dann sieht man ja, wir haben ja den Handel seit Jahrtausenden, ja, wenn man jetzt mal so 2600 vor Christus mal schaut, da gab es ja schon die Indus-Kultur, die irgendwie mit Edelsteinen gehandelt hat und so weiter. Und diese Learnings daraus über die Jahrtausende, das sind halt super spannend, das auf die Online-Welt zu übertragen, und einige übertragen das ja auch schon in die Online-Welt und andere können es vielleicht in der Zukunft noch gut übertragen. Und eventuell inspiriert es ja jetzt den einen oder anderen anhand der Punkte, die wir durchgehen, dass er das ja für sich überträgt. Und der Punkt Willkommenskultur, was ich damit meine, ist, du kommst ja irgendwie in den Laden rein, ja, wenn du jetzt von dir ausgehst und du bist unterwegs und gehst in einen Schuhladen oder in einen Klamottenladen rein, was passiert dann im besten Fall? Ja? Ich sage im besten Fall, im Optimalfall bewusst, weil meistens das dann doch nicht passiert, aber im besten Fall kommst du in den Laden rein, du wirst herzlich begrüßt, du kommst rein und hast so ein Du kannst es ja nicht beschreiben, aber es gibt dann so ein gewisses Willkommensgefühl. Und wirst persönlich abgeholt, du wirst im besten Fall auch, wenn du ein bisschen länger im Laden bist, bekommst du dann auch ein kleines Geschenk, ja, zum Beispiel du bekommst ein Glas Wasser oder du bekommst irgendwie eine Tasse Kaffee, so dass du dir die Zeit ein Stück weit vertreiben kannst. Und da ist es jetzt dann für mich die Frage, okay, wie kann man diese Willkommenskultur, was ja super bewährt ist in der Offline-Welt und mich als Kunde ja auch wertschätzt, wo ich das Gefühl habe, nicht irgendwie angeworben zu werden, sondern ich habe das Gefühl, umworben zu werden. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Niemand möchte ja angeworben werden. Niemand möchte, dass man ihm wirklich was verkauft, sondern ich möchte ja umworben werden. Ich möchte irgendwie mit einem guten Gefühl durch die Gegend laufen. Und wie kann man das in die Online-Welt übertragen? Ja? Und eine Idee, die ich jetzt so schon in der Vorab, bei dem Vorabgedanken mal hatte vor unserem Podcast, wäre ja, beispielsweise, wenn du in den Shop mehr Persönlichkeit dann reinbringst, in die beziehungsweise die Willkommenskultur digitalisierst. Und wie kannst du das machen? Du könntest zum Beispiel eine persönliche Videobotschaft in den Online-Shop integrieren. Und diese persönliche Videobotschaft ist gekoppelt mit einer Recommendation Engine. Ja, ich denke mal, allen E-Commercelern, die kennen ja eine Recommendation Engine, produktbasiert. Das heißt, du kommst auf eine Seite rein, du kriegst dann die Produkte, die du angeguckt hast in der Vergangenheit oder die Produkte, die jetzt gut passen könnten, auf Basis deiner Historie, auf Basis deines Verhaltens in dem Online-Shop. Und was wäre denn, wenn man statt einer Produktempfehlung einfach mal die Leute in ihrem Leben abholen würde mit einer persönlichen Videobotschaft, das könnten ja die Gründer beispielsweise auch sein, wo man dann sagt, hey, jeder, der neu in den Shop reinkommt, bekommt die und die Botschaft. Jeder, der vielleicht nachts in den Shop reinkommt, ja, spielen wir es jetzt einfach mal ganz kurz durch, wenn jemand zum Beispiel um 3 Uhr nachts in den Online-Shop kommt, was würde denn passieren, wenn ich jetzt ein Pop-up dort habe, mit einer Videobotschaft, die dann sagt, hey, du kannst auch nicht schlafen, Fragezeichen. Also der Max aus unserem Team, der kann auch nicht schlafen oder öfters mal nicht schlafen. Und hier sind seine 3 Tipps, was er gerne macht, wenn er einschlafen will und es nicht kann. Das mal einfach als Idee und Inspiration.
Geil.
Was dann passiert, ist Folgendes. Das hat ja nichts mit dem Produkt erstmal zu tun in dem Online-Shop, ja, sondern das hat damit zu tun, den Menschen in seinem Leben an dem Punkt gerade abzuholen, wo er gerade steht. Und sehr wahrscheinlich ist es, dass er, wenn er um 3 Uhr nachts irgendwo unterwegs ist in dem Shop, entweder eine Nachtschicht hat, ja, oder er halt nicht schlafen kann. Und ihn dann dort so abzuholen und dann empathisch auch einfach zu zeigen, dass man denjenigen versteht, erzeugt dieses Willkommensgefühl, es erzeugt auch das Vertrauen und könnte gut funktionieren. Also das ist jetzt mal so eine Idee aus der Offline-Welt in die Online-Welt übertragen. Wie kann ich den Leuten zeigen, dass ich sie verstehe? Und wenn die zum 20. Mal in den Online-Shop kommen, das kann man ja natürlich auch gut messen anhand von Cookies etc., wenn er dann zum 20. Mal reinkommt, was für eine Botschaft könnte ich ihm dann geben, wenn er dort schon öfters war? Und das auch persönlich bitte, face-to-face, also wir reden ja von face-to-face-Business, wenn wir im Offline-Business unterwegs sind. Wie kann ich das also face-to-face online machen? Das mal als Idee. Ich weiß nicht, Daniel, ob es schon mal irgendwo was gibt aus deiner Erfahrung heraus in der Richtung, aber das wäre jetzt so mal Punkt 1.
Ich finde das eine ziemlich geniale Idee. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, beziehungsweise einen Schritt noch voraus, bevor jemand in den Online-Shop geht, weil das machen wir tatsächlich und es funktioniert grandios, das Ganze als Werbung zu machen. Quasi, dass der Gründer seine Story erzählt, auch so die typische Heldengeschichte oder beziehungsweise auch eine direkte Ansprache auf einen Painpoint, das heißt das, was du gerade gesagt hast, die Person abzuholen, wo sie sich gerade befindet. Und das aber natürlich dann als Video zum Beispiel auf Facebook oder Instagram als Ad zu schalten, ist sehr, sehr analog zu dem, baut sofort das Vertrauen auf. By the way, ist auch ein absolut winning creative Style. Das machen wir mit ganz vielen Brands. Das funktioniert jedes Mal. Aber das ist eigentlich so übersetzt, was ich raushöre, was du sagst, was man in der Online-Welt quasi adaptieren könnte.
Genau, also ich habe es jetzt speziell auf den Online-Shop bezogen. Klar, bei den Social-Media-Strategien und dem Social-Media-Content holt man die Leute halt schon hoffentlich immer mit den Pain-Points ab und zeigt den Mehrwert und die Benefits und so weiter. Und da ging es mir jetzt halt vor allen Dingen um den Shop an sich, wenn die Leute wirklich in die in den Laden kommen, in Anführungsstrichen. Also analog, der Laden in der Fußgängerzone ist jetzt mal bezogen auf den Online-Shop. Ja. Natürlich, was davor passiert, das ist auch nochmal ein anderes Paar Schuhe und da gebe ich dir vollkommen recht, sehe ich auch bei meinen Kunden, wenn ich dann die Social-Media-Strategien mit denen arbeite, dann versuchen wir aus verschiedenen Perspektiven die Leute abzuholen, funktioniert wunderbar, dass man immer guckt, was für Einwände haben die, was für Painpoints haben die und dann verschiedene Creatives auf Basis dessen aufbaut und das zeigt Empathie. Ja. Und Empathie in diesen harten Shop reinzubringen, das ist halt die Kunst, dass halt nicht nur im Shop dann hart mit den Produkten weitergeht, sondern die Leute halt auch dort wieder persönlich abgeholt werden.
So, jetzt haben wir die Person quasi im Offline-Geschäft drin, beziehungsweise online im Online-Shop drin. Was wäre denn jetzt so der zweite Punkt, das auch vorher auch was gesagt, so mit Produkttesten, mit Produktproben? Ich habe dazu auch noch eine kleine Story von letzten Freitag, da war ich auf einem Event, das werde ich aber gleich danach erzählen. Das würde mich mal interessieren, was du bei diesem Topic so...
Ja gut, also wenn wir auf den stationären Handel uns beziehen, was passiert denn oft, wenn du irgendwo im Supermarkt unterwegs bist, oder du bist irgendwo in einem Schuhgeschäft, Modegeschäft oder Kosmetikgeschäft drin. Ja, in Kosmetikgeschäften oder in so Supermärkten hast du es ja ziemlich häufig. Du kommst rein. Was dann oft passiert, ist ja, dass entweder proaktiv jemand auf dich zukommt und sagt, hey, probier doch mal diese neue Wurst oder probier doch mal den Käse oder probier doch mal das neue Kosmetikprodukt. Du probierst es, bist total begeistert und bist dann halt noch eher gewillt, das Gesamtprodukt zu kaufen und vielleicht dann auch irgendwann Stammkunde zu werden. Also dieses Produkt-Testing ist ja naturgemäß im Laden sehr, sehr relevant, weil die Leute ja dann eh schon drin sind und deshalb sofort auch testen können. Und jetzt ist die Frage für mich, und das habe ich ja auch schon in anderen Shops gesehen, was ja auch gut funktioniert ist, was aber viele nicht integrieren. Wie kann man jetzt beispielsweise in den Shop genau dieses Thema mit reinbringen, dass derjenige nicht das Gesamtpaket erstmal kaufen muss, um das überhaupt zu testen, sondern wenn du jetzt beispielsweise Schokolade verkaufst, könntest du nicht einfach sagen, hey, dieses 50 oder 20 Gramm Schokoladen-Testpaket schicke ich dir for free, auch mit Shipping for free oder Shipping zahlst du halt von mir aus noch, je nachdem. Aber dass man dieses Learning aus der Offline-Welt, was super funktioniert, eben so in die Online-Welt reinbringt und es mit einem Produkttesting verbindet. Also das wäre so die zweite Empfehlung, die ich auf jeden Fall hier geben würde und da wird noch zu selten damit gearbeitet.
Ja, und das Spannende ist ja, dass man dadurch Reziprozität aufbaut. Das heißt, wir sind hier in der Psychologie der Menschen. Das heißt, man gibt denen was in Form von einem gratis Produkt oder sowas. Und dann passiert unterbewusst so, ach, dem schulde ich jetzt was oder dem muss ich jetzt irgendwas entgegenbringen. Es erhöht immens die Chance auf einen Folgekauf. Und die Story, die ich dazu erzählen möchte, ist, ich war letzten Freitag in der Nähe von München, und zwar in Augsburg, war ich auf einer Messe oder auf einer Show. Und da gab es auch verschiedene Messestände und ich kann mich an einen erinnern, die haben so Produkte aus den USA importiert und dann in Deutschland quasi auf dieser Messe verkauft. Der Attention Grabber waren, das war total abgefahren, das waren so Muscle Cars, das heißt, man läuft über die Messe, dein Auge bleibt da stehen, du denkst dir so, ach, was ist das Cooles, denn dann läuft man hin und da stand dann eben eine Person mit so Grillsoßen und irgendwelchen Chips und hat das gratis angeboten, Produktprobe und ich hab mich da einfach mal dazugestellt und hab mir das angeschaut und es war total interessant, wie Menschen dann stehen geblieben sind, das getestet haben, dann natürlich auch ein bisschen in so ein Gespräch verwickelt wurden und auf einmal standen die im Shop und haben 100 Euro ausgegeben, boom. Das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, richtig
stark. Ja, genau. In der Offline-Welt kannst du es halt noch viel besser umsetzen, wie den mit den Muscle Cars, ja, ist natürlich mega Attention-Grabber. Und eigentlich hat es ja gar nicht mit Muscle Cars zu tun, erstmal. Die verkaufen ja keine Muscle Cars, aber es hat dann mit der Zielgruppe mega viel zu tun. Genau. Das ist schon cool, ja, coole Geschichte.
Ganz genau. Und online kann man, wie du schon richtig gesagt hast, so Free-Plus-Shipping-Angebote machen, da natürlich immer testen, was da ganz gut ankommt und quasi so diese erste Kaufhürde verringern, indem dass sie halt einfach weniger Risiko haben, indem dass sie ein gratis Produkt bekommen, weil das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn ich direkt irgendwie 50 Euro für ein Produkt ausgeben muss, wo ich nicht weiß, ob mir das schmeckt, ob mir das gefällt, da ist ja das Risiko wesentlich höher als bei so einem gratis Produkt. Könnte ich mir auch gut vorstellen, um zum Beispiel in den E-Mail-Verteiler reinzuholen. Also was man ja gängigerweise macht, ist auf dem Online-Shop, dass man auch ein Pop-up macht, so nach 5 bis 10 Sekunden und sagt, okay, auf deine erste Bestellung bekommst du, weiß ich nicht, 10% Rabatt oder du bekommst ein gratis E-Book im Wert von 19,90 € über die 7 Trainings, die du zu Hause machen kannst, whatever. Das geht eigentlich so genau in diese Richtung, was du quasi erklärt hast. Finde ich richtig stark.
Genau.
Cool. Nice. So, jetzt ist die Person drin, ist quasi so ein bisschen am Vertrauensaufbau. Das ist eigentlich auch das Stichwort, was auf was ich raus will. So der dritte Punkt, so diese Beratung, Authentizität, Persönlichkeit und so weiter. Was, wie funktioniert denn da so dieses Offline-Geschäft und was kann man analog dazu online machen?
Genau, also du bist ja jetzt im Laden drin, du hast vielleicht auch schon irgendwas probiert, weil irgendein Hansele zu dir kam und gesagt hat, hier, probier mal die Wurst und es schmeckt dir ganz gut. Aber der Game-Changer bei der ganzen Geschichte im Offline-Leben, also generell im Leben, ist ja, was für eine Persönlichkeit kommt denn da rüber im Laden? Kann ich mit dieser Persönlichkeit überhaupt was anfangen? Wie sind denn die Verkäufer drauf? Wie sind denn die Menschen drauf? Verstehen die mich? Punkt Empathie auch aus Punkt 1. Aber was halt offline wirklich der große Gamechanger ist, wie ticken die Chefs, wie ticken die Verantwortlichen im Laden und resoniert das auch mit mir als Person? Ja? Und da kommen, du hast ja gerade gesagt, der Punkt Authentizität und einfach dieser Rapport, den man dann auch aufbauen kann mit den Leuten auf einer persönlichen Basis, der kommt halt extrem zum Tragen. Wenn das nicht authentisch ist und wenn da eben nicht diese Persönlichkeit richtig rüberkommt und es nur produktbezogen ist, dann funktioniert's nicht. Und da sehe ich zum Beispiel den größten Bruch für die stationären Händler. Das ist deren großes Manko. Die sind offline mega cool unterwegs und ich kenne auch einige, die auch von ihrer Persönlichkeit her super tolle Leute sind und super sympathisch und nett. Was die dann machen in den sozialen Medien und auch später im Shop, wenn die mal einbauen, ist einfach nur das Produkt auf den Tisch legen, ein Foto davon abknipsen, hochladen in die sozialen Medien und das war's. Die gesamte Persönlichkeit bleibt auf der Strecke. Das Produkt ist komplett austauschbar. Ob du jetzt der 100. Dropshipping-Typ bist, der irgendwie eine Tasche verkauft oder der 100. bist, der noch einen neuen Schuh mit einem neuen Namen verkauft, das holt die Leute extrem schwer ab. Das, was die Leute wirklich abholt, ist, was wir auch am Anfang jetzt heute so ein bisschen gemacht haben, Hero's Journey, deine persönliche Geschichte. Ja, was tust du denn so in deiner Freizeit? Was für Hobbys hast du? Ja, wo kannst du da Resonanz aufbauen mit den Leuten? Und eine Person, die das super durchzieht, ich weiß nicht, ob du die kennst, Jack's Beauty Line. Ja, Jack's Beauty Line ist, die verkauft auch so Kosmetik in der Richtung und bin da, also die Mädels sind da eher die Zielgruppe, ich bin da eher außen vor, aber kannst dir mal angucken, die hat vorher auch nur stationäre Produkte verkauft und mit der Corona-Pandemie kam dann irgendwann der Punkt, wo sie gesagt hat, okay, die wird das Ganze auch online reinbringen und hat aber nicht nur das Produkt online gebracht, sondern ihre Persönlichkeit mit online gebracht. Und dann hat sie das Produkt immer wieder in den Instagram-Stories, Live-Stories oder Live-Übertragungen hat sie gemacht, auch Kooperationen mit anderen Influencern, mit Kundinnen und Kunden gemacht über Live-Übertragungen und hat im Prinzip das, was sie offline gemacht hat, schon einfach nur online umgesetzt. Und das ganze Ding wurde innerhalb von ein paar Monaten, hat sie den Umsatz vervierfacht. Also ist schon krass, ja. Vorher hat sie lange dran gearbeitet und dann innerhalb von ein paar Monaten vervierfacht. Natürlich, du hast ja einen Accelerator im E-Commerce-Bereich, du erreichst ja viele Leute sofort, aber es funktioniert halt nicht, wenn du keine Persönlichkeit dort mit reinbringst. Und natürlich, so Nike oder, weiß ich nicht, Adidas oder die großen Marken, da brauchst du dich nicht das CEO hinstellen und irgendwie eine Persönlichkeit aufbauen, weil die Marke schon an sich eine Persönlichkeit aufgebaut hat. Aber wenn du am Anfang stehst, und ich weiß nicht, wie die E-Commercer sind jetzt in deiner Community, vielleicht sind manche am Anfang, wollen sich irgendwo etablieren, da ist es extrem wichtig, dort diese Founders-Story noch mit reinzupacken und die persönliche Beratung auch eventuell mit reinzupacken und generell Markenbotschafter dort mit reinzunehmen und so weiter. Ja. Wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, die Nicole Moormann, ja, zum Beispiel, auch ein cooler Instagram-Kanal, die hat auch einen Online-Shop und im Online-Shop selbst ist sie ist sie dort Model, ja, also sie modelt da selber und stellt sich dann hin und macht die Fotos und das wirkt halt nochmal authentischer und nochmal persönlicher, ja. Ein anderer Online-Shop, wie ist denn das mit Online-Shops? Darf ich die hier überhaupt alle so nennen? Oder?
Die kann ich alle wunderbar
nennen. Ja, was weiß ich, wie das jetzt die Guidelines dazu hast du mir nicht gesagt. aber beispielsweise Outfittery, ja. Outfittery kennst du ja sicherlich auch. Da arbeiten die auch sehr stark mit Persönlichkeit, mit persönlicher Beratung, mit persönlichen Briefen, die sie dann rausschicken und so weiter. Hat dann entsprechenden Preis, so ein Paket, aber das wurde gut dort mit reingebracht, ja. Also unterm Strich Persönlichkeit, Brand Ambassadors, Markenbotschafter etablieren, mit Influencern zusammenarbeiten, ist natürlich auch ein Punkt der Persönlichkeit und des Vertrauensaufbaus und ja, persönliche Beratung etc. Und dann sich fragen, wie kann ich das immer mehr reinpacken in meinen Shop? Das ist so für mich dann essentiell die Frage.
Ich finde auch, das ist einer der größten Vorteile, was eine junge Brand gegenüber großen etablierten Marken hat, und zwar diese Nähe, diese Persönlichkeit, diese ja, Greifbarkeit, wenn man so will. Ich habe hier auch noch ein gutes Beispiel von einer Brand, die wir betreuen. Da ist eigentlich die Gründerin auch so halbwegs das Gesicht der Brand. Und was sie jede Woche macht, ich glaube 3 bis 4 Mal die Woche, also es ist eine Fashion-Marke, da geht es um T-Shirts, um Hosen und so weiter. Und sie macht einfach immer so Outfits of the Day und macht quasi digitale Beratung und sagt, okay, schau her, dieses Oberteil mit der Farbe passt extrem gut zu diesen Schuhen und Hose und so weiter. Crazy, es ist crazy. Und das supplementiert natürlich dann auch wieder die Werbeanzeigen, weil die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal so eine Ad sehen, die klicken dann womöglich auf das Instagram-Profil und sehen dann hier in der Story hier diese Outfits of the Day und sowas. Das heißt, es hat einen direkten Impact dann auch auf die Profitabilität der Werbekampagnen. Also sehr, sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast mit dieser Persönlichkeit. Und das, ganz ehrlich, ich finde, das kann man perfekt und super easy online nachbauen oder nachbilden, was die Offline-Welt da macht.
Ein anderes Beispiel ist Snox. Ja, also Snox sehe ich ja sehr, sehr oft auch Werbeanzeigen von denen, wo die Gründer sich hinstellen, sagen, hier, guck mal, Socken, die niemals von der Ferse rutschen, bla bla. Und wir schenken dir jetzt Free Shipping und dies und das. Und das, da steht der Gründer, ja. Einer der zwei Gründer steht dort und das ist eine wackelige Kamera und das hat so diesen UGC-Style und es funktioniert einwandfrei, zumindest laut Aussagen von anderen Podcasts und Snox, ja. Ich habe keine Ahnung, wie die Zahlen wirklich aussehen, aber wird gut laufen, ja. Gibt es ja schon ein paar Jährchen, die Jungs. Also schon cool, ja. Funktioniert.
Ja, und vor allen Dingen, je amateurhafter das aussieht, desto glaubhafter wird es am Ende des Tages, weil das kann ich dir sagen, auch den Zuhörern, wenn eine Werbeanzeige total glossy ist und perfekt ist und einfach nach Werbung riecht, dann skippen das die Leute. Ich sehe das jeden Tag bei meiner Freundin, wenn die auf Instagram unterwegs ist. Aber wenn was sehr, sehr natürlich aussieht, als würde jetzt mein Kumpel sowas posten, funktioniert viel, viel besser. Also da stimme ich dir zu. Cool. Alright, ich mach mal den Übergang auf den nächsten Punkt. Wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, beim vierten Punkt, und zwar die Architektur beziehungsweise der Aufbau im Offline-Shop und dann auch ein paar Gedanken dazu online. So, wie ist denn grundsätzlich mal so ein Shop aufgebaut? Da gibt's sicherlich ein paar psychologische Tricks.
Ja klar, die hatten ja auch Jahrtausende Zeit, um das Ganze zu optimieren. Da sind schon ein paar Hacks entstanden in den Jahrtausenden. Aber jetzt, wenn wir mal so auf den stationären Handel uns beziehen und dann schauen, okay, wie ist denn so ein stationärer Shop aufgebaut? Und das ist schon ganz interessant. Und da gibt's ja ganz, ganz viel Psychologie dahinter. Da brauchen wir nicht in alles reingehen. Aber ein Punkt, den ich da herausgreifen möchte, ist folgender. Wenn du in so einen Modehandel beispielsweise reingehst, dann ist der meist relativ gleich aufgebaut. Und zwar ist er so aufgebaut, dass du rechts reinläufst und dann so im Kreis gegen den Uhrzeigersinn läufst und dann am Ende in der 9 Uhr Position, ja, wenn du so eine Uhr dir vorstellst, in der 9 Uhr Position hast du dann die Kasse. So, warum ist es gegen den Uhrzeigersinn aufgebaut? Ja, weil die meisten Leute einen Rechtsdrall haben. Also die laufen dann eher nach rechts, wenn sie eine Entscheidung treffen wollen, wie auch immer. Und durch jahrelange, jahrzehntelange, jahrtausendelange Analysen hat man dann gesagt, okay, wir bauen das jetzt so auf, dass erstmal der Weg rechts anfängt, dann durch den Laden läuft. Könnt ihr mal beobachten selber, wenn ihr irgendwo im stationären Handel unterwegs seid. Was hat man dann am Anfang? Relativ schnell in der Architektur von so einem Laden hat man am Anfang des Ladens dann oftmals so die Basic-Produkte. ja, die dann auch nicht super viel kosten, sondern da hat man dann so ein paar Basics, die man NOS-Produkte nennt, also Never Out of Stock, die dann immer wieder auch angeliefert sind und so weiter. So, die nimmst du dann relativ schnell mit, weil du brauchst ja sowieso ein paar Basic-Produkte. Am Ende hat man dann auch ein paar Upsell-Produkte, ja, ganz am Ende an der Kasse, dann gibt's so ein Upsell-Produkte und da sieht man ja, wenn man da Warteschlange oder steht, dann hat man da rechts und links dann irgendwelche Socken oder sonst was zum Mitnehmen. Ach komm, nehme ich noch mal ein bisschen mit. Hast du ja auch im Supermarkt und Co. So, und zwischendrin, irgendwo ganz am Ende des Ladens, relativ weit im Norden, so in der 12-Uhr-Position, da hat man halt die Produkte, die man gezielt einkauft. Ja, da läuft man dann auch eher hin, weil du willst dir halt einen Anzug kaufen und den nimmst du halt nicht einfach mal so mit, ja, oder du willst dir halt irgendwie ein bestimmtes Kleid kaufen oder irgendwas Komplexeres, vielleicht auch noch Beratungsintensiveres und deswegen ist es noch oben in der 12-Uhr-Position, so. Das bedeutet, und am Anfang, auch im Laden, da hast du ja auch neben diesen Basic-Geschichten dann auch oft so die Outfit-Inspiration, ja, wie könntest du dich überhaupt anziehen, das hast du aber auch immer zwischendurch im Laden selbst. Bezogen jetzt auf den Online-Shop, darf man da die Architektur auch mal hinterfragen, was habe ich denn überhaupt auf meiner Startseite zu sehen, ja? Wenn man das jetzt mal einfach mal adaptiert, was im stationären Handel gut läuft, dann wären es vor allen Dingen zwei Dinge. Das wären einmal diese Never-Out-of-Stock-Geschichten, also wirklich so die Hauptrenner, die zu jeder Zeit gehen, die immer wieder funktionieren und so weiter. Die wären dann auch auf der Startseite zu finden, plus noch so ein paar Highlight-Themen, die jetzt gerade fresh drin sind, plus noch Outfit-Präsentationen, also wirklich Inspiration. Wie kann ich die Produkte denn gut miteinander kombinieren, dass es auch nach was ausschaut, dass es geil ist und nicht einfach irgendwie zusammengewürfelt, weil die meisten von uns, ja, und dazu zähle ich mich auch, sind halt nicht so die Outfit-Profis. Da brauche ich schon immer auch ein bisschen Inspiration, ja. Und das kann man auch schön auf einer Startseite mit draufpacken, so diese Präsentation, diese Inspiration und auch, weil es im Laden ja auch so ist, du läufst ja durch den Laden durch und hast überall so ein paar Inspirationspunkte, könntest du es along the way im Shop auch mit reinpacken, plus noch am Ende bitte nicht die Upsells vergessen, ja, also das ist ja das, was im Laden selbst immer noch einiges Geld abwirft, ja, so die Zusatzprodukte und auch individuell an den Kunden ausgerichtet, weil im Laden, da sieht ja der Verkäufer, was du gerade in der Hand hast. Da kann er ja ganz genau sagen, hey, das passt ja gut zueinander. Und das dann aber auch schön in den Online-Shop reinbringen, das ist ja dann die große Kunst, dass man sagt, hier, das Pflegemittel zu deinem Schuh, das wird wunderbar passen. Und dann noch, jetzt kombinieren wir ein paar Punkte gerade miteinander, dann noch zu sagen, hier ist noch ein Video, wie du das Pflegeprodukt anwendest. Sofort irgendwo relativ prominent. Entweder im Warenkorb oder irgendwo auf der Produktseite direkt selbst, aber mit einem Video verbinden, sodass du auch weißt, wie das funktioniert, weil so ein Pflegeprodukt, ganz ehrlich, wenn ich das habe, ich habe oft keine Ahnung, wie ich das überhaupt anwenden soll, da wird mir so ein Video schon mal helfen und wenn das dann sofort dort zu sehen ist im Shop, dann ist der Upsell auch sicherer, als wenn es nicht zu sehen ist. Mhm.
Ja, und vor allen Dingen, jeder weiß, der einen Online-Shop hat, wie wichtig es ist, dass man den Average Order Value, also den durchschnittlichen Warenkorbwert, so hoch wie möglich bekommt. Denn am Ende des Tages, jeder, der bezahlte Werbung schaltet, der braucht Marge, der braucht quasi den Spielraum, was die Werbung kostet. Und ganz ehrlich, derjenige, der da am meisten auch ausgeben kann, der dominiert einfach, der gewinnt alle Kunden. Das heißt, dein Ziel sollte es immer sein, diesen AOV hochzubekommen. Spannend, dass du das sagst. Das ist ziemlich identisch zu dem, was ich auch in der Online-Welt sehe. Technisch kann man sowas relativ easy tatsächlich auch umsetzen. Also es gibt diverse Shopify-Apps, wo man sogar sagen kann, okay, wenn jemand Produkt A in den Warenkorb hat, dann Upsell Produkt B und so weiter. Das heißt, man kann hier auch ganz gezielte Upsell-Funnels bauen für diejenigen, der jetzt einen Schuh kauft, der braucht dann das Schuhputzmittel und so weiter. Und das Spannende ist, was ich hier auch noch mit dazufügen möchte, und ich glaube, das ist in der Offline-Welt genauso. Du hast gerade diese günstigen Produkte an der Kasse angesprochen, so Sachen, die man noch schnell mitnimmt. Man ist eh gerade so im Checkout, in Anführungszeichen, so in der Kaufstimmung und hat so auch, jetzt weiß ich nicht, wie es im Supermarkt ist, aber wenn man sich jetzt für sich selber was kauft, ist oft so, dass man auch so ein bisschen Endorphine hat, so ein bisschen Glücksgefühl, so hey, ich belohne mich jetzt, ich kaufe mir jetzt was. Das ist immer der beste Zeitpunkt, um was abzusellen. Und was sehr, sehr effektiv ist, in der Online-Welt sind auch sogenannte Post-Purchase-Upsells, also direkt nachdem er gekauft hat, direkt ein relevantes Angebot zu machen, hat die höchsten Conversion-Rates, teilweise 20, 30, manchmal sogar 40%, wenn das sehr konkurrent ist mit dem ersten Produkt. Richtig spannend. Also das ist definitiv ein ganz, ganz großes Nugget aus der Offline-Welt.
Ja, Hammer, Hammer. Ja, ich sag mal, die Umsetzungsmöglichkeiten online sind ja da schon vielfältig. Also wenn ich jetzt mal überlege, du hast ja angesprochen, so ein Purchase, wenn du den erledigt hast, dann kannst du ja auch den in deine eigene Retargeting-Liste mit reinpacken und dort in der Loyalty-Phase auch die Leute entsprechend ansprechen mit diesem Upsell. Ja, das vergessen ja auch viele. Wenn man so ein Funnel-System mal nimmt in der Online-Welt, dann hast du ja so deine Prospecting-Phase und da hast du noch die Retargeting-Phase und da hast du dann noch irgendeine Conversion-Phase und dann ist für viele vorbei. Und dann aber noch den vierten Punkt noch mit reinzubringen, das ist ja schon die Kunst, ja, dass du da noch die Loyalitätsphase mit reinpackst, weil das ist ja genau das, was die Offliner so gut machen, die Verbindung zu den Leuten aufbauen und die dann auch im Nachgang nochmal gut ansprechen, das ist da die Kunst und technisch hast du ja tolle Möglichkeiten, nur viele nutzen das dann häufig mal nicht, was man aber gut nutzen könnte. Ja, cool. Ja.
Ganz genau. Sehr cool. So, was ist denn der fünfte Punkt? Kooperationen. Mhm. Was macht da die Offline-Welt? Wie kann man sowas auch?
Also wenn ich jetzt so die regionalen Kunden mir mal anschaue, auch die Unternehmen, die ich berate, das, was die oft machen, was ich denen auch empfehle, ist zu sagen, hey, ich möchte eine Kooperation starten mit einem Komplementärbereich. Komplementärbereich heißt, das muss nicht unbedingt eine Kooperation sein mit einem anderen Modehandel. Nehmen wir mal einfach so einen Modehandel um die Ecke. Ja, der könnte ja jetzt theoretisch auch mit einem anderen Modehandel zusammenarbeiten. Die machen dann irgendwie eine tolle Aktion, wie auch immer. Ist natürlich auch möglich. Aber was halt cooler ist und wo die Kreativität auch keine Grenze mehr gesetzt ist, ist zu sagen, ich kooperiere auch mal mit einem Fitnessstudio zum Beispiel und guck mal, ob wir da ein Event draus basteln können. Oder ich kooperiere mit dem Bäcker um die Ecke. Oder ich kooperiere mit irgendeinem lokalen Lokalinfluencer um die Ecke, irgendein Politiker oder sonst wer. Ja. Oder was gibt's noch regional? Ich kooperiere mit dem Kino vor Ort. Da kannst du ja so viele tolle Möglichkeiten, wenn du es einfach mal durchspinnst, dir überlegen, was kann man machen im Komplementärbereich, wie kann man sich ergänzen, um daraus etwas ganz Neues entstehen zu lassen. Weil so eine Modehandel-Bäcker-Kooperation, die ist ja erstmal, denkst du dir, nicht wirklich ersichtlich so und macht irgendwie keinen Sinn auf den ersten Blick. Aber es regt irgendwie dazu an, neugierig zu sein, zu sagen, hey, was machen die denn jetzt da eigentlich? Und dann kann man dann ein cooles Event draus basteln. Das bezogen auf die Online-Welt könntest du ja auch toll umsetzen, indem du sagst, nehmen wir mal irgendeinen, ja, ihr habt ja sicherlich auch so Fashion Shops, nehme ich mal an, bei euch im E-Com-Haus, oder? Einige, ja. Und jetzt nehmen wir mal irgendeinen
absolut
Fashion Shop, der auch Casual Wear anbietet, ja. Ich meine, so Netflix and Chill ist ja das Ding unserer Zeit. Und was ziehst du denn an? Was ziehst du denn an bei Netflix and Chill? Da hast du halt oft mal deine Gammelklamotten, deine Casual Wear Sachen auf Neudeutsch und deine Jogginghose und sonst was. So. Was wäre denn da ein Komplementärbereich? Da kann man ja einfach mal kreativ sein, in sich gehen. Was macht man denn zu Hause, wenn man irgendwie Netflix and Chill macht? So, neben dem anderen, was will ich jetzt nicht ansprechen, aber davor isst man dann meistens noch was im Normalfall. Also könnte man da einen Komplementärbereich herausziehen, wie zum Beispiel irgendeinen Lieferservice-Anbieter. Wenn du jetzt ein größerer Fashion-Shop bist, kannst du ja auch mit Lieferando oder ähnlichen Anbietern da zusammenarbeiten. Es kann ja auch die Bio-Kiste sein, die irgendwo regional die Dinge vertreibt. Ja, du kannst ja dort auch verschiedene Bereiche dir an Land ziehen. Und das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wie man die Dinge miteinander verbinden kann, sodass es am Ende Sinn macht, aber nicht unbedingt das gleiche Produktfeld ist. So als kleine Idee, wie man das dann angehen könnte. Ob ihr sowas mal gemacht habt, wäre jetzt auch spannend für mich mal zu hören, ob es so eine Erfahrung gibt mit so einem Komplementärbereich, aber das ist jetzt einfach mal so eine Inspiration von meiner Seite aus. Ja.
Finde ich auch ein super gutes Topic. Ich kenne das auch. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass wir das schon mal gemacht hätten, aber es macht zu 100% Sinn. Also was wir zum Beispiel oft machen, sind natürlich Influencer-Kooperationen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Da hat die Person die gleiche Zielgruppe, die wir natürlich bespielen wollen. Und dann findet man eine Win-Win-Situation und arbeitet mit dem Influencer zusammen. Das Gleiche geht aber, das, was du gerade quasi beschrieben hast, auch mit Brands. Finde ich super interessant. Werden wir definitiv mal machen. Sehr, sehr cool.
Ja, eine Kooperation, die jetzt gerade letzte Woche ja gekommen ist, ist bestimmt dann auch bald relevant für den E-Commerce-Bereich. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber bestimmt Ray-Ban Stories. Ray-Ban Stories ist ein neues Produkt von Ray-Ban, also die Ray-Ban Glasses. Und in den Ray-Ban Glasses hast du dann, bei den Ray-Ban Stories, hast du so eine Kamera auch in den Gläsern. Du kannst mit der Brille kannst du telefonieren. Ja, du kannst deine Stories direkt aufnehmen über die Brille, kannst sie direkt in Instagram reinladen und Fotos machen und so weiter. Kannst dir auch andere Stories angucken über die Brille. Und das ist zum Beispiel auch etwas. Da hat Facebook mit Ray-Ban kooperiert. Auch zwei völlig unterschiedliche Brands in dem Sinne, ja, zwei Komplementärbereiche, zwei völlig verschiedene Bereiche, die sich halt in dem Fall ergänzen. Und das wird sicherlich auch, was das Thema Glasses angeht, aber ich glaube, da brauchst du einen anderen Podcast-Interview-Gast, der darüber noch mehr im Detail sprechen kann. Aber das könnte schon und wird auch immer mehr die Zukunft dann sein. Ja. Ja.
Sehr, sehr spannend. Sehr cool. Mach mal den nächsten Übergang auf den Punkt 6, die Kundenbindung. Online kann man viel machen, offline kann man sicherlich auch viel machen. Wie gestaltet sich das Ganze offline und was empfiehlst du immer so in das Online zu übertragen? Cool,
also offline Kundenbindung funktioniert zweierlei. Du kannst es einmal oder zweierlei, aber die beiden Punkte haben schon was miteinander zu tun auch. Sag mal, die Kundenbindung wird ja auch durch die anderen Punkte befruchtet, die wir jetzt bisher angesprochen haben, durch Persönlichkeit, durch den persönlichen Touch, dadurch, dass du auch weißt, was die Person bisher auch erlebt hat. Es gibt ja viele, jetzt meine Frau ist ja zum Beispiel im stationären Handel, ja, sie hat ja, die haben jetzt 7 stationäre Geschäfte aktuell und da gibt's Kunden, die sind seit 20 Jahren dort, ja, weil die auch immer einen Ansprechpartner haben, hier zum Beispiel irgendwie, ich nenne es mal irgendeinen Namen, die Petra, und die Petra weiß halt, dass die Hannelore, dass die irgendwie ihre Katzen hat und die Hunde und so weiter, das heißt, da entsteht halt eine richtig gute Verbindung. Die Frage ist, wie kannst du deinen Kunden, deinen Customer so gut kennenlernen, dass du auch auf persönlicher Basis in irgendeiner Form mit ihm sprechen kannst, vielleicht auch mal mit ihm chatten kannst, ihn anrufen kannst oder sonst was, wenn er das natürlich möchte, du brauchst ja immer ein Opt-in, aber wie könnte man das übertragen? Das ist so der eine Punkt, persönliche Kundenbindung durch die Historie des Customers, wie kann man das irgendwie hinkriegen? Und der andere Punkt sind ganz klassisch auch im Offline-Geschäft das Thema Kundenkarten. Ja, du hast ja oft Kundenkarten, du hast einen bestimmten Umsatz, den du im Jahr generierst, und wenn du den Umsatz generierst, dann bekommst du ein bestimmtes Goodie oder du bekommst für das nächste Jahr Prozente auf alle Produkte und so weiter. Also es gibt so diesen Punkt, den Punkt von Gamification, nenne ich das jetzt mal, in der Offline-Welt. Und das sehe ich noch viel zu selten in der Online-Welt. Natürlich hast du die Möglichkeit, dich irgendwo einzuloggen und dein Kundenkonto einzusehen. Ja, völlig klar. Aber du hast halt oftmals nicht den Fall von Gamification, von Punktesammeln, von eventuell, wenn du einen bestimmten Score erreicht hast, dann auch eingeladen zu werden zu bestimmten Events etc. Und da gibt's auch ein Beispiel, und zwar Sephora. Sephora ist ja auch so eine Kosmetik-Brand. Und was die gut gemacht haben, ist, dass die im Laufe der Jahre eine richtig starke Community aufgebaut haben mit ihrer Sephora-Community. Ja, du kannst dann dort reingehen, du kannst dich mit anderen austauschen, du kannst Fragen stellen, du kannst, wenn du gewisse Punkte hast, dann auch zu bestimmten Events eingeladen werden und. Also so ganz exklusive Offers, die man da aufbauen kann. Und das ist der 6. Punkt, den ich ansprechen wollte. Thema, ja, Kundenbindung in Verbindung mit Gamification wäre natürlich super interessant. Ja.
Ich meine, das Typische, was viele Online-Shops machen, wo viele auch sehr unterschätzen, muss ich ehrlicherweise sagen, ist das ganze Thema E-Mail-Marketing und aber auch so Loyalty-Points. Geschichten. Also E-Mail-Marketing zu 100%. Jeder, der das nicht macht, der lässt so viel Profitabilität auf dem Tisch liegen. Ist unfassbar. Loyalitätspunkte, da gibt es ja auch diverse Softwarelösungen, wie man sowas umsetzen kann. To be honest, wir haben sowas gar nicht so oft implementiert. Wir arbeiten öfters mal mit so Empfehlungsmarketing, dass wir dem Kunden etwas anbieten, der dann das seiner Freundin erzählt, dann bekommen beide irgendwie Discount zum Beispiel. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber da kann man, sage ich auch wieder das beste Beispiel, da kann man sehr viel und auch sehr, sehr einfach die Sachen aus der Offline-Welt in die Online-Welt übertragen. Also auch ein super wichtiger Punkt. Allgemein Kundenbindung, absolut wichtigste, weil das Schwierigste, was du machen kannst, ist erstmal einen Kunde zu gewinnen. Das kostet sehr viel Geld und man muss Vertrauen aufbauen. Aber wenn du den Kunden gewonnen hast und du hast einen guten Service, gute Produktqualität und so weiter, dann ist der auch happy. Und dann ist es, man spricht immer statistisch gesehen davon, ist es 7-mal einfacher, dem eigenen Kunden was weiteres zu verkaufen, als jetzt einer neuen Person was zum ersten Mal. Dementsprechend Kundenbindung essentiell. Und hier auch der große Vorteil von Brands, die loyale Kunden haben, ist, sie haben mehr Profitabilität, sprich, sie können wieder sich mehr leisten in der Kundenakquise und somit auch dominieren. Also ich habe mal irgendwo so einen Report gelesen, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war bei Adidas, da habe ich gelesen, dass der Kundenwert im Durchschnitt bei Adidas irgendwie $1,000 sind, gemessen auf, weiß nicht, 2-3 Jahre. Wenn man da jetzt mal die Produktkosten und sowas abzieht, dann bleibt sicherlich irgendwas zwischen 40-50% Marge trotzdem immer noch übrig. Das heißt $400-$500. So, jeder, der jetzt hier Facebook-Ads schaltet, man kann sehr, sehr viel Quatsch machen, bis man es mal schafft, 400-500 Euro quasi auszugeben für einen Neukunde. In der Regel sind es ja irgendwas zwischen 20-100 Euro. Also da kann man sehr viel machen. Ja, also Kundenbindung, ich möchte jetzt gar nicht zu viel ausschweifen, aber Kundenbindung ist essentiell super wichtig im E-Commerce.
Ja, du sagst es. Das wird
nicht. Alright, ich mach mal, ich mach mal den Übergang auf den siebten und letzten Punkt. Wir sind so, muss ein bisschen auf die Zeit achten. Du hattest ein ganz spannendes Topic noch angesprochen, und zwar Multisensorik. Online ist das Ganze ja sehr einseitig, das heißt hauptsächlich visuell. Klar, man hört vielleicht noch was, zum Beispiel in der Werbeanzeige, oder man sieht auch was und hört was im Video zum Beispiel. Aber offline kann man ja ganz andere Hebel noch betätigen. Wie sieht es denn da aus?
Also mit Blick auf Zeit versuche ich mich kurz zu halten bei dem letzten Punkt. Multisensorik bedeutet ja auf das Marketing übertragen, das multisensorische Marketing. Ich möchte viele Sinne ansprechen. Das ist ja so der Kern von Multisensorik, viele Sinne. Und wie du es gesagt hast, im E-Commerce-Bereich hast du halt hauptsächlich den Sinn der Optik, also den visuellen Sinn angesprochen. Und alle anderen Sinne lässt du außen vor. Was man im Offline-Geschäft natürlich wunderbar und viel besser umsetzen kann, ist Optik, Haptik, also wie fasse ich etwas an, wie fühlt sich das an, auch viel, viel besser zu übertragen. Olfaktorik, ich rieche etwas, ja, das ist ja so der dritte Sinn. Dann hast du ja Akustik. So das Hören, wenn du im Supermarkt rumläufst oder irgendwo im stationären Geschäft, Modehandel, du hast ja immer im Hintergrund so ein bisschen Musik, was auf die Zielgruppe entsprechend angepasst ist. Da gibt's ja auch Studien ohne Ende dafür und Empfehlungen, was man da machen kann. Und du hast den Punkt der Gustatorik, also des Geschmackssinns. Und jetzt ist so die Königsdisziplin, sich zu überlegen, wie kann ich das auf E-Commerce übertragen, um das entweder sofort oder sequenziell abzufischen, diese verschiedenen Sinne, sage ich mal. Also du hast ja sofort, hast du Optik. Du hast einmal das Bild, du hast den Influencer oder wen auch immer, du siehst es. Du hast aber auch Akustik, wenn du mit Videos arbeitest, dann hast du zumindest schon mal zwei Sinne abgedeckt. Du kannst ja auch die Akustik, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber bei YouTube gibt es ja auch immer so Videos, wo die Leute dann rumrascheln und das Rascheln aufnehmen. Das wirkt so entspannend anscheinend. Ja, ich weiß nicht, ich bin da nicht so tief drin, aber es gibt ja viele Videos, die so alltägliche Geräusche aufgenommen haben. Das hörst du dir dann 5 Minuten an, wie auch immer, und bist dann entspannt. Da gibt es einen eigenen Namen dafür. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Daniel. Hast du schon mal gehört?
Ich kenne das, ja. Ich überlege auch die ganze Zeit, aber mir fällt der Name
auf jeden Fall nicht. Kann man das ja auf das Produkt entsprechend beziehen, die Akustik, und das ja auch mit in den Shop mit reinnehmen. Also man kann Optik, Akustik, kann man gut miteinander verbinden. Die Frage ist halt, wie kann ich die anderen drei Sinne abgreifen? Und das kann man ja sequenziell machen, indem man wieder den Punkt oben verbindet mit den Produkttests beispielsweise, wenn du das den Leuten auch nach Hause schickst etc. Damit man Geschmackssinn, Hörsinn und so weiter dann auch abgrast. Aber was man gut machen kann, um das Thema Haptik etwas, naja, etwas schneller in das reale Leben mit reinzubringen, und das macht IKEA beispielsweise, die haben ja diese App Places, und du kannst dann mit dieser App kannst du bei dir zu Hause in deiner Ecke kannst du diesen Stuhl oder den Tisch oder das Sofa in der Augmented Reality, also in der aufgesetzten Realität, kannst du dieses Sofa in die Ecke stellen und siehst dann, wie würde das Sofa in deinem echten Leben aussehen. Also Augmented Reality ist sicherlich ein Punkt in der Zukunft für E-Commerce, was immer mehr kommt, oder so Gläser, Mr. Spex und Co., die nutzen das ja auch, um eben diesen Punkt der Haptik in Anführungsstrichen, Haptik und Optik, so mit reinzubringen. Und Virtual Reality sicherlich auch ein Thema, was die nächsten Jahre dann sich im E-Commerce entwickeln wird. Aber es wird ja immer auf diese 5 Hauptsinne zurückgeführt werden, beziehungsweise die Frage wird immer sein von dem letzten Punkt heute hier, wie kann ich diese 5 Sinne am besten ansprechen, um die Leute zu binden, um den Kauf schneller zu betätigen und erfolgreicher zu sein mit meinem Online-Shop. Und ich denke, das wird sich die nächsten Jahre auch nicht ändern.
Ich bin auch der Meinung, dass, was du gesagt hast, Augmented Reality, dass das ein großer Trend werden wird in den nächsten Jahren. Ich weiß, dass Facebook zum Beispiel auch mit so Augmented Reality-Formaten rumspielt, schon seit einem Jahr. Ein paar Beta-Accounts, da kann man sowas machen. Und wie du richtig sagst, Mr. Spex, IKEA, das sind alles Vorreiter für diesen Trend. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das sogar auch schon mal verwendet bei Mr. Spex. Es hilft halt einfach ungemein. Und ich denke mal, dass der nächste Step dann auch sein wird in der Fashion-Branche, weil da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem im E-Commerce, und zwar die Retourenraten, dass die dann locker mal 20%, 30%, teilweise 40% hochgehen können, weil die Menschen einfach Produkte bestellen und dann quasi das eigene Heim als, ich sag mal, Anproberaum verwenden. Das, was man online im Geschäft hätte, und dann halt viel retourniert wird, weil die Größe unterschiedlich ist, die Farbe sieht anders aus, whatever. Und ich denke, dass da auch mit Augmented Reality einiges verbessert werden kann in der Zukunft. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, ja, was die Zukunft da bringt.
So sieht's aus. Ich bin auch gespannt.
Sehr cool. Nice. Du berätst Offline-Geschäfte, die online sich etablieren wollen. Das ist so, was ich rausgehört habe, wo du Online-Shop oder wo du quasi Shop-Betreiber helfen kannst. Wenn jetzt vielleicht einer meiner Zuhörer hier dabei ist, für den es interessant ist, wie findet man dich? Wie kann man sich mit dir connecten? Vielleicht kannst du da so.
Ja, also du hast ja gesagt, Offline-Geschäfte beraten, wie sie digital starten. Ja, jein. Ich habe auch einige Kunden, die schon digital unterwegs sind und sich fragen, wie kann ich das halt noch besser ausgestalten? Also im Kern, das, was ich mache, sind ja aktuell Social-Media-Strategien. Und diese Social-Media-Strategien beziehe ich dann oft auf Offline-Geschäfte, naturgemäß, weil ich die letzten Jahre viele offline-zentrierte Unternehmen beraten habe und immer noch mache. Aber im Kern sind Social-Media-Strategien. Da sind auch verschiedene Kundenkreise dabei, von Coaches über Pflegeheime bis zu stationären Geschäften und so weiter. Wie man mich finden kann, das ist das Einfachste unter matteoshuda.com. Ja, wenn man da drauf geht, da gibt's auch Reziprozität, dann gibt's auch ein Buch kostenfrei, Social Media Marketing für den stationären Handel heißt das Buch. Da gehe ich auf viele Social Media Strategien ein, die nicht nur für den Handel stationär wichtig sind, sondern allgemein. Kann man sich gern abholen. Ich schicke dann immer wieder im Newsletter die neuesten Entwicklungen im Social Media Bereich. Und ja, matteoshuda.com, alle anderen Infos stehen auf der Seite und kann man mich kontaktieren.
Super gut. Also geht alle zu Matteo rüber und kontaktiert ihn, und er wird euch helfen, einfach erfolgreicher zu sein mit euren Online-Shops. Matteo, vielen Dank, dass du mit am Start warst. Du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen. Wird mich auch wieder freuen, dich auch in Person mal wiederzusehen. Das habe ich sehr genossen auf Ibiza, wo wir uns alle da kennengelernt haben. Und danke für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, alles Gute, und wir hören uns definitiv
wieder. Ja, danke dir auch. Danke an alle Zuhörer, die bis jetzt hier geblieben sind. Die Ausdauer, 50 Minuten haben wir schon, gell? Und alles Gute an die Community und an euch alle im E-Commerce-Bereich. Viel Erfolg von Herzen. Bis dann.
Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel 6- bis 7-stellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können. Es sind immer die gleichen 5 Elemente, die du meistern musst, um deinen Onlineshop erfolgreich zu machen. Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.